Der Vorweiner heißt das neue Buch von Bouff Bjerg. Vor ein paar Tagen ist es erschienen. Und schon bei dem Titel fragt man sich, habe ich richtig gelesen? Vorweiner. Das steht da wirklich drauf. Was kann das sein? Dabei bleibt es auch nicht. Es kommen zum Beispiel auch Trauergastarbeiter vor oder eine Zerstreuungsfeier. Bouff Bjerg ist zu Gast auf RBB Kultur. Schönen guten Tag. Hallo.
Hallo, Frau Kupfberg.
Ja, die Welt, wie wir sie kennen, existiert in Ihrem Buch irgendwie gar nicht mehr. Sie ist eigentlich schon mehr oder weniger untergegangen, nur ein hoher Betonsockel stützt Resteuropa, wie es heißt, vor dem Untergehen im Meer. In dem Buch haben Sie eine ganze Welt kreiert. Wie kann man sich die vorstellen? Wie stellen Sie sich diese Welt vor?
Trostlos. Wobei Resteuropa noch der am ehesten bewohnbare Flecken auf der Erde ist in diesem Buch. Und es ist letztlich ist einfach ganz vieles von dem, was ohnehin in der Realität um uns herum schwirrt und im Gange ist, weiter gesponnen oder extrapoliert in ein Szenario, das nicht so völlig unrealistisch ist.
Nee, das ist wahr. Viele Teile der Erde sind in diesem Buch kollabiert, verbrannt, überschwemmt, Stück für Stück in die Luft geflogen, von der Mafia perforiert, wie es heißt, von Resteuropa ausgepresst. Eine Welt, ja, wie sie vielleicht irgendwann einmal, da haben Sie recht, sehr zugespitzt aussehen könnte. Nur wer über einen fähigen Vorweiner in der Geschichte verfügt, lerne ich, um den wird am Ende überzeugend geweint. Wer sind denn diese Vorweiner? Wozu genau werden sie gebraucht?
Also Resteuropa ist, ist abgegrenzt vom Rest der ganzen Welt. Es ist mehr oder weniger das, was wir heute als Deutschland kennen. Das nennt sich dann dreisterweise in wenigen Jahrzehnten Resteuropa. Und aus den Ländern und Kontinenten ringsherum fliehen die Menschen und wollen nach Resteuropa rein. Und es gibt dann an den Grenzen von Resteuropa gibt es sogenannte Willkommenslager. Und da werden dann diese meistens jungen Männer aufgenommen. Und die resteuropäische Mittelklasse kann dann dahin fahren und sich einen Vorweiner aussuchen unter diesen Geflüchteten. Und der Vorweiner hat die einzige Aufgabe bei diesen Menschen, die ihn aufnehmen, zu leben und eine Bindung zu denen aufzubauen. Und wenn diese Menschen dann sterben, so verbunden zu sein mit ihnen, dass er bei der Zerstreuungsfeier so überzeugend weint, dass alle anderen auch traurig sind und idealerweise
auch
mitweinen.
Ja, was die Zerstreuungsfeier ist. Zu echter Trauer sind nämlich in dieser Welt die Menschen gar nicht mehr in der Lage. Warum eigentlich nicht?
Das weiß ich nicht. Das ist halt so.
Was brachte Sie, Bouff Bjerg, auf die Idee zu dieser Geschichte?
Diese Geschichte hat einige erzählerische Wurzeln oder Keime, die unterschiedlich alt sind. Der älteste geht bestimmt 10, 15 Jahre zurück. Da wollte ich einen Roman schreiben. Auch einen relativ fantastischen Roman damals, in dem ein deutscher oder europäischer Abschiebepolizist in eins der Länder gerät, aus denen er in die Leute ihn abschiebt mit dem Flugzeug. Und er gerät in dieses Land und schafft es nicht mehr zurück nach Deutschland. Und habe an diesem Roman lange gefeilt und geschrieben, bis ich gemerkt habe, dass die ganze Idee eigentlich nichts taugt. Und habe dann Auerhaus geschrieben, zum Glück. So zur Erholung sozusagen.
Und, ist gut gelaufen in dem Fall.
In dem Sinne war das gar nicht so schlimm, ja. Und damals hat mich sehr bewegt und es bewegt mich heute immer noch sehr, dieser Zustand, dass einfach auf dem Weg nach Europa Hunderte und Tausende Leute ertrinken und man die einfach verrecken lässt. Ja. Und in Europa ist wirklich keine Rolle spielt in der öffentlichen Diskussion. Ab und zu, wenn mal wirklich ein paar Hundert auf einen Schlag absaufen mit ihrem Kahn oder so, dann ist es mal wieder eine Meldung wert, aber ansonsten ist es eine Realität und eine europäische Schuld seit vielen Jahren und es spielt keine Rolle.
Ja.
Und das spielt auch in diesem Roman dann eine Rolle natürlich, dass dieses ganze Szenario mit diesen Geflüchteten, die dann da irgendwie reinkommen wollen. Ja. Es ist nur, dass ich halt versucht habe, es ins Groteske zu drehen. Ich fühle mich nicht imstande, da annähernd realistisch irgendwas drüber zu erzählen. Es wäre auch anmaßend.
Es ist eine ziemlich dystopische Welt. Sie haben es ja auch schon gesagt. Also so könnte es, wenn man es weiterdrehen würde, irgendwann mal aussehen, vielleicht in 50 Jahren. Aber Sie führen das Ganze ad absurdum. Sie beschreiben eine lächerliche, grausame Welt, kulturell, klimatisch, politisch, menschlich, die aber so sehr eben ad absurdum geführt wird, dass man beim Lesen auch immer mal wieder grinsen muss. Aber welche Fragen haben sich tatsächlich beim Schreiben dieses Buches gestellt? Welche Gedanken sozusagen kamen Ihnen beim Schreiben? Und wie haben Sie es geschafft, das Ganze ad absurdum zu drehen und eben nicht ins Moralische zu verfallen?
Das war relativ schnell klar, dass es ein grotesker Roman wird und hoffentlich stellenweise auch komischer oder satirischer. Aber das Groteske hat zunächst überwogen. Also ich habe es gar nicht so sehr darauf angelegt, dass man schallend lacht, wenn man manche Sachen liest. Das hat sich dann beim Schreiben so ergeben.
Das Buch ist ziemlich rasant auch geschrieben, muss man sagen. Es geht schon damit los, dass es mit dem zweiten Kapitel beginnt, dann das dritte kommt und dann erst das erste. Das wird aber auch alles bereits angekündigt. Sie haben so eine Art V-Effekt da reingebaut, ne? Unter jedem Kapitel, ich lese mal vor, Kapitel 17, worin ein Pärchen in den Keller geht zum Lachen. Ein Komödiant, unsterblich, macht sich lustig. Mhm. In Klammern Alkoholkonsum, Grausamkeit, Jonglage. Das ist sozusagen die Triggerwarnung, glaube ich, oder?
Ich möchte mich eigentlich nicht über Triggerwarnungen lustig machen. Damit ist es eher dieses Parental Advisory, was früher auf CDs mit schlimmen Texten draufgedruckt war. Oder was man heute bei Streamingdiensten oft vor jeder Serienfolge eingeblendet sieht, was gleich Schlimmes kommt. Mhm. Rauchen, Schimpfwörter, Sexualität, sowas. Und so ist es, so sind diese Content-Warnungen letztlich einfach auch eine Fortsetzung der Inhaltsangaben, die am Anfang jedes Kapitels stehen. Und das macht natürlich Spaß, damit zu spielen, wenn dann eine Content-Warnung heißt, Spuren von protestantischer Ethik, dann ist es auch klar, natürlich klar, dass es alles andere als besonders ernst gemeint ist.
Wir lernen also in dieser Geschichte einen Vorweiner kennen. Jan arbeitet als Trauergastarbeiter, A wie Anna. Und da kommen wir schon zu den Namen A wie Anna, B wie Bertha, aus deren Perspektive die Geschichte auch erzählt. Was hat es denn mit diesem Namen oder mit diesen Namen auf sich? Sie haben mal in einem Interview hier bei uns auf RBB Kultur gesagt, dass man mit Namen ganz schnell so ein Zeitkolorit schafft, das man eigentlich gar nicht haben möchte. Haben Sie mit A wie Anna oder B wie Bertha dem so ein bisschen entgegengearbeitet?
Ja, sicher. Das spielt sicher eine Rolle. Letztlich waren es sozusagen die Arbeitsnamen der Figuren. A ist eben die Mutter und natürlich logischerweise ist dann B die Tochter. Und dann hießen die erst eine ganze Weile A und B und dann dachte ich, jetzt muss sie mal, um ein bisschen besser an die ranzukommen, da richtige Namen dir zu ausdenken. Und dann hieß die eine halt Anna und die andere Bertha. Und dann dachte ich, lass es doch einfach A wie Anna und B wie Bertha.
Das hat so eine Art V-Effekt, ja, Verfremdungseffekt, Alain Brecht.
Ja, das ist schön, wenn es diesen
Effekt
hat. Man tritt
so ein bisschen raus aus der
Figur. Das ist sehr schön, wenn es diesen Effekt hat. Es trägt natürlich mit dazu bei, dass es eigentlich keine Figur gibt, mit der man sich jetzt besonders identifiziert. Ja. Also wer einen Roman lesen möchte, wo sie oder er dann mitleidet mit einer Figur oder mit mehreren Figuren und sich da ganz toll reinfühlen kann und sonst was, sollte die Finger vom V weinen lassen. es ist kein Roman mit Psychologie. Ja. Das Psychologie hatte ich in den Romanen davor genug, meiner Ansicht nach. Und ich wollte jetzt mal was mit relativ wenig oder gar keiner Psychologie schreiben. Und dieses A wie Anna und B wie Bertha, da war wirklich der Gedanke auch, was soll eigentlich diese ganze Benamerei dauern? Dieses so tun, als ob es da jetzt wirklich eine Figur gäbe, die so und so heißt. Der ganze Roman ist erfunden. Warum soll ich da über die Namen so ein Element des Realismus einführen oder des Naturalismus, was hinten und vorne nicht stimmt?
Aber das ist nett, dass Sie jetzt diese Metaebene hier mal uns anpreisen oder aufblättern, was ein Schriftsteller alles beim Schreiben eines Buches für Gedanken hat. Ich möchte noch auf eine Tatsache oder auf ein Phänomen, was mir auffiel beim Lesen, hinweisen. Der Himmel wird in Ihrem Buch ganz oft beschrieben. Ja. Der ist knallblau, himmelblau, da heißt es an einer Stelle. Doch noch herrschte über ihnen ein knallblauer, Himmel herrschte das Blau eines vor lauter Sonnenhelligkeit doppelt und dreifach redundanten hellen, hellhimmelblauen Himmels. Ist auch beim Lesen fast so ein bisschen dadaistisch, grell, absurd, surreal, grotesk. Wie kommen diese Wortspielereien in Ihr Schreiben oder diese Zerstreuungsfeier, die sich eben als Beerdigung dann aufdröselt? Was sind das, wie kann man sich das vorstellen?
Das ergab sich ein bisschen so. Also besonders opulent im herkömmlichen Sinne erzählt sind die Anna-Kapitel. Also der ganze Roman ist eigentlich ist alles von Bertha aufgeschrieben oder erzählt. Sie ist in ihren Kapiteln auch dann eine Ich-Erzählerin und Anna ist ihre Mutter. Und das sind dann Kapitel, wo Bertha sozusagen ihre Mutter beschreibt und mit einer personalen Erzählerin, also Anna fuhr den Arm zur Seite aus und so weiter. Das heißt dann halt, dass es keine Ich-Erzählerin ist. Und da war jetzt habe ich den Faden verloren.
Der Himmel war es
genau.
Eigentlich.
Und da sollte die Sprache möglichst konventionell sein. Mhm. Und da habe ich so gewisse Romanmanierismen einfach gedreht und überdreht. Und so kommen dann blumige Satzgeleinden zustande, wie die Sie zitiert haben gerade.
Und das sind dann die Brüche, die das Ganze so amüsant machen beim Lesen, aber durchaus, man spürt es ja schnell. Das Ganze findet eben in einer Welt statt, die dann doch leider mit unserer realen Welt irgendwie auch einiges zu tun hat. Boff Bjerg, der Vorweiner, erschien im Klaassen Verlag, 240 Seiten, 24 Euro. In Kürze findet die Buchpremiere in Berlin statt, am 14. September ist Boff Bjerg zu Gast im Georg-Büchner-Buchladen in Prenzlauer Berg um 20 Uhr und dort moderiert dann Miriam C. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier auf
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.